Männlich.
Weiblich.
Rational.
Emotional.
Licht.
Dunkelheit.
Inspiration.
Intuition.
Hart.
Weich.
Eckig.
Rund.
Hallo, hier ist der Preibisch.
Und die Roxy.
Und wir versuchen zusammen den
Tanz der
Gegensätze.
Hallo Thomas.
Hallo Roxy.
Worin unterscheiden wir uns heute?
Heute ist der große Unterschied bei unserer Podcast-Folge. Heute geht's gar nicht um mich, sondern es geht um dich und ein Kunstwerk von dir.
Genau, aber du wirst, wie ich dich kenne, bestimmt ja auch interessante Ideen dazu haben. Deswegen kann man vielleicht auch gar nicht sagen, dass es nicht um dich geht.
Ja, stimmt vielleicht. Aber es ist ja, wir brauchten ja was, wo wir uns unterscheiden. Da habe ich das gedacht, wäre das eine gute Idee. Heute wollen wir uns einem Kunstwerk zuwenden, einem Bild, an dem du jetzt schon eine ganze Weile arbeitest. Und was auch noch nicht fertig ist. Und was ganz viel so mit Symboliken zu tun hat, mit dem du dich gerade beschäftigst. Und ich finde nicht nur die Art und Weise interessant, wie du an das Kunstwerk rangehst, sondern auch, worum es da geht. Und diese Offenheit. Und deshalb habe ich gedacht, das ist doch mal ein schönes Thema hier für unseren Tanz der Gegensätze Podcast. Weil also im übergeordneten Sinne geht es um das Weibliche.
Genau.
Und wir werden hier so ein paar Facetten jetzt davon besprechen können. Ich sehe vor mir ein Bild, was ungefähr die Größe hat von A4, vielleicht leicht größer. Wie heißt es denn, Roxy?
Also ich habe tatsächlich noch gar keinen Titel für dieses Bild.
Ja.
Aber vom Gefühl her ist das Thema die weibliche Göttlichkeit, würde ich sagen.
Ja.
Also das kann man vielleicht auch vorausschicken. Wenn ich ein Bild male, ist es selten so, dass ich vor dem Malbeginn weiß, was ich da tue.
Ja.
Sondern ich lege einfach los. Ich habe eine ganz grobe Idee. Ich hatte zum Beispiel zu Beginn dieses Bildes die Idee von 3 Frauenköpfe. Und was das aber genau für Frauen werden, das wusste ich zu Beginn noch gar nicht. Und dann lasse ich mich einfach ein auf den Malprozess und dann fügt sich Stück für Stück irgendwie wie so ein Puzzle zusammen.
Ja, und ich möchte mal, damit unsere Hörer und Hörerinnen so ungefähr einen Eindruck kriegen, will ich mal versuchen, das so zu beschreiben jetzt. Du kannst ja dann verbessern. Also ich sehe auf diesem Blatt tatsächlich 3 Frauenköpfe, die um die Mittelachse angeordnet sind, von unten nach oben. Und die obere ist genau in der Mitte. Die in der Mitte ist so ein bisschen weiter rechts und die untere ist ein bisschen weiter links. Und diese 3 Frauenköpfe sind zu erkennen. Die obere schaut uns an mit offenen Augen und die anderen haben die Augen geschlossen. Das Bild ist farbig. Es hat eine Farbigkeit von, also ich würde sagen so, der Hintergrund ist so grau-braun, aber das ist alles sehr, sehr schattiert in den Bereichen. Und wir haben Rot und Gelb und Schwarz als Hauptfarben, würde ich sagen. Ja, und diese 3 Frauen sind zu sehen und die unterscheiden sich deutlich. Die untere hat hat erstmal so einen Krug vor sich. Was, weil die Katze zu hören ist? Ist ja
genau.
Nicht schlimm.
Wir sitzen nämlich wieder bei mir in der Küche, muss man dazu sagen. Und falls ihr komische Geräusche im Hintergrund vernehmt, das ist die Katze. Die frisst gerade. Jetzt guckt sie auch vorwurfsvoll. Wahrscheinlich merkt sie, dass wir über sie sprechen.
Genau, das ist die Katze. Also, das ist so die grobe Beschreibung von dem Bild, also diese sind wie symbolisch in 3 dargestellt. Und ja, vielleicht können wir ja von dir so ein bisschen erfahren, wie sich das dahin entwickelt hat. Also du hattest ja am Anfang bloß die Idee, dass das 3 Frauenköpfe sind. Sollten die schon so werden, wie die da sind?
Nee, also ich habe einfach ganz intuitiv die angeordnet. Und auch, man muss dazu sagen, die eine ist im Halbprofil, die andere in Seiten und die dritte im Frontalprofil, also, ne?
Ja.
Und das habe ich ganz intuitiv gemacht, das habe ich gar nicht durchdacht. Und Genau, dann kam relativ schnell die Idee, dass ich eine der Figuren als die Göttin Isis darstellen will. Irgendwie kam das, als ich eben dieses Seitenprofil malte, das erinnerte mich dann eben an diese Göttin. Und bei der unteren Figur, das ist die Maria Magdalena, das kam halt auch relativ im Anschluss. Also man muss dazu sagen, ich beschäftige mich auch gerade hier mit Maria Magdalena, weil es einfach für mich ein Symbol ist für ein weibliches Urprinzip.
Und ja, genau, da werden wir ja dann auch dazu kommen. Genau.
Und dann war die Frage aber auch nach dieser dritten Figur. Also da wusste ich dann tatsächlich nicht, was kann das sein? Wer würde denn da jetzt in diese Reihe noch hineinpassen?
Ja.
Und dann kam mir relativ schnell auch irgendwie dieser Impuls der Sophia als ja vielleicht sogar übergeordnetes Prinzip. Und ich habe dann irgendwie auch beim Malen gedacht, das ist so das ursprüngliche Göttliche und die Isis und die Maria sind dann vielleicht eher so Verkörperungen dessen.
Ja, also Sophia, also jetzt die Maria Magdalena kennen wir ja fast sogar als historische Figur oder jedenfalls als Figur. Die Isis ist ja eine Göttin aus dem Ägyptischen, die ist ja auch relativ bekannt. Aber die Sophia ist mir jetzt noch nicht so direkt aufgefallen.
Nee, mir eben auch nicht. Und das war so witzig, weil, wie gesagt, also mir kommen diese Impulse oder Erkenntnisse meist dann erst während des Malens. Und also ne, mit Isis und Maria hatte ich schon vorher Berührungen, aber Sophia war mir jetzt auch gar kein Begriff wirklich. Ne? Und man spricht ja manchmal von der Sophia als der Weisheit.
Oder genau, so. Das heißt ja auch die Weisheit.
Genau.
Und also für mich macht das sofort Sinn als weiblicher Aspekt, auch als Übergeordneter. Was mir dann sofort eingefallen ist, ist das Buch Die Hütte.
Ja, stimmt, da wird auch von Sophia gesprochen.
Genau, nee, die ist ja sogar da, ist ja eine handelnde Figur. Also in der Hütte, das ist Buch, da trifft ein Mann auf die Dreifaltigkeit Gottes. In so einer Hütte trifft er auf den Gott Vater, auf den Heiligen Geist und auf Jesus und kommt dann aber in eine Höhle in dieser Geschichte. Also es geht um seine verstorbene Tochter in der ganzen Geschichte und da in der Höhle gibt's dann diese Sophia auch. Also die aber, also jetzt, wenn ich das jetzt von dir höre mit der Sophia und so, und du beschäftigst dich ja überhaupt mit dem Weiblichen und so, du liest ja da auch in der Bibel und so. Hast du denn mal von der irgendwie da gelesen?
Nee. Also die ist tatsächlich da auch für mich erstmal komplett neu aufgetreten. Und also das finde ich immer das Spannende an meinen Bildern. Also die kommen so zu mir und plötzlich kommen eben auch neue Ideen und Impulse und die regen mich dann an, vielleicht mich näher damit zu befassen.
Genau, und das ist dann so eine Sophia, vielleicht gibt, also Gerd Richter ist ja ein Maler, der hat immer gesagt, meine Bilder sind klüger als ich.
Ja, genau, so geht's mir auch.
Genau, und das kann man ja also kaum verstehen, es sei denn, man hat selber mal die Erfahrung gemacht, dass man Hinweise, Tipps oder so Gedankendings dann entdecken kann, tatsächlich aus seiner Kunst heraus. Und bei mir ist das immer so, dass ich dann immer denke, ja, das stimmt ja. Und dann frage ich mich, warum stimmt denn das? Hast du auch das Gefühl dieser Stimmigkeit bei der Sophia?
Ja, also es ist noch nach wie vor ein Rätsel für mich, dieses Bild. Ich bin da immer noch am Erforschen und Ergründen. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, die steht so ein bisschen über diesen Figuren oder vereint das sogar. Und ich habe ja schon davon gesprochen, dass es für mich eigentlich das Thema die weibliche Göttlichkeit ist. Und während des Malens hatte ich dann aber auch den Impuls, diese Sophia wie zweigeteilt zu malen. Also man kann sagen, die hat eine dunkle und eine hellere Seite.
Ja.
Die dunklere Seite ist auch mit einem Mond versehen, die rechte hellere Seite mit einer Sonne und genau, die eine ist eher blau, die andere gelblich und man könnte ja schon dann von dem weiblichen und männlichen Urprinzip sprechen, was die so verkörpert oder vereint.
Aha, aber dann ist ja das Männliche dann auch.
Ja, das ist halt das Witzige, ne?
Ja.
Dass es ja ursprünglich dieses weibliche Thema ist
Ja.
Aber wenn man dann weiter hineinschaut, geht es ja scheinbar um diese Herstellung der Balance. Aber für mich ist die Botschaft dahinter, also sie sorgt dafür, dass die Balance hergestellt wird.
Aha. Na, das ist ja überhaupt interessant. Also du hast ja jetzt bloß von hellen und dunklen Bereichen gesprochen. Also der dunkle Bereich ist blau und der helle Bereich ist gelb. Und für mich, ich sehe da als natürlich Goethe-Forscher sofort die Grundfarben aus dem goethischen Farbkreis blau und gelb, die ich jetzt ja auch genau wie du dahin assoziieren würde in das Blau, das tiefe Blau, das Weibliche und das Gelb, dann das Männliche. Aber die Sophia ist ja dann schon, also ich habe das ja so verstanden, dass das irgendwie drei Aspekte des Weiblichen sind da. Aber natürlich ist das Ausgleichswesen, ne, das für den Ausgleich sorgt, das könnte natürlich sein, dass das genau da in der Mitte des Bildes ist und oben, also genau zweigeteilt ist, ne, mit dem ganzen Bild. Und diese anderen beiden Aspekte, also diese anderen beiden Frauen, die sind von der Farbigkeit anders und die sind auch nicht so ganz genau in der Mitte. Ne?
Die sind ein bisschen versetzt.
Ja. Mhm. Also da kann man schon, also ich finde ja sowieso total interessant, deine Auseinandersetzung mit dem Weiblichen. Also überhaupt der Versuch, das Weibliche mal zu fassen, ist ja total schwierig. Und wenn man begriffen hat, wenn was schwierig wird, dass man das dann in die Kunst nimmt, um darüber nachzudenken, dann kann man tatsächlich etwas greifbar machen in der Kunst. Und du hast ja auch davon gesprochen, dass dir das dann so passiert und dass das vielleicht sogar, also dass das sogar schlauer ist als du, also dass das irgendwie dir etwas zeigt über das Weibliche. Ja.
Ja.
Und also ich finde das super interessant. Also das Ding an dem Bild ist aber, dass es noch nicht richtig fertig ist, weil du mit einem bestimmten Bereich Probleme hast. Erzähl doch mal darüber.
Dieser bestimmte Bereich ist die rechte Gesichtshälfte der Maria. Das Auge vor allem. Das Auge der Maria macht mir Probleme.
Und die eine Seite der Maria macht mir Probleme.
Und es war auch interessant, generell, wie ich damit umgegangen bin. Weil man muss dazu sagen, das Bild ist mit Aquarellfarbe gemalt. Das heißt, es ist eigentlich eher sehr sachter, zarter Farbauftrag. Ja. Und ich habe halt dieses Auge dann immer mal wieder verändert, immer wieder aufgelöst und neu gemalt. Und es wurde immer schwieriger, in dieser zarten Art und Weise das zu malen. Und ich habe dann auch festgestellt, ich würde wahrscheinlich jetzt, wenn ich so weitermache, das Papier entweder auflösen oder ich muss halt einen sehr dicken Farbauftrag dann wählen, der eigentlich nicht zu dem Charakter des Bildes passt. Und es hat mich in so ein Dilemma gebracht, dass ich dachte, wahrscheinlich ruiniere ich jetzt dieses Bild. Also ich komme hier vermutlich nicht weiter. Und normalerweise wäre ich dann total frustriert gewesen. Also ich bin jetzt nicht so der fehlerfreundlichste Mensch, bin da mit mir selber oft ziemlich streng. Und da bin ich aber sehr ruhig und entspannt mitgeblieben. Dachte ich, na gut, dann ist das jetzt halt so.
Ja.
Und gehört wahrscheinlich zu dem Prozess, weil ich das eben auch so betrachte. Ich lerne ja irgendwie was dabei, während ich das male.
Ja.
Und irgendwas wird sich schon ergeben und zur Not nehme ich es dann halt als Vorübung, als Skizze für möglicherweise ein ganz neues Bild. Also ich habe jetzt schon darüber nachgedacht, ob ich es nicht auch größer male oder vielleicht auch mit Acrylfarbe.
Ja.
Wäre jetzt auch nicht schlecht.
Also es gibt ja auch in der Kunst gibt es ja Beispiele von Malern und Malerinnen, die immer wieder dasselbe Motiv malen, weil die irgendwas darüber rausfinden wollen, wie es denn richtig ist. Und da verzweifelt immer dasselbe. Und man denkt dann immer, warum malt denn der Mensch da immer dasselbe? Verkauft sich das besonders gut oder so? Aber das ist halt schon so eine Forschungsidee.
Genau, es ist halt ja eine Auseinandersetzung. Also mir geht das bei den meisten Bildern so, während ich male, verbinde ich mich wie so mit der Energie der Figuren, die da entstehen. Und meistens kriege ich dann während oder nach dem Malen noch irgendeine Botschaft rein. Also schon ziemlich abgefahren meistens. Und ja, deswegen denke ich mir, da wird schon irgendwas reinkommen. Und meine Idee war jetzt eben, dass es sich auf diese, ja, andere Hälfte vielleicht, ja, dieser Maria bezieht.
Die ja auch so ein bisschen im Schatten ist.
Ja, also es ist ja witzigerweise, ne, die eine, die Sophia, ist ja frontal abgebildet. Man sieht beide Gesichtshälften. Bei der Isis, die ist im Halbprofil, sieht man die eine Gesichtshälfte ja gar nicht. Die ist ja im Prinzip auch ein Mysterium. Und bei der Maria sieht man sie so im Halbprofil.
Ja.
Aber irgendwas ist eben nicht stimmig. Und meine Erklärung war dann, dass ja vielleicht einerseits eben diese Balance zwischen männlich und weiblich ist ja auch nicht stimmig in der Welt. Oder unser Blick auf die Maria. Also diese Figur Maria Magdalena ist ja eh nicht so ganz erforscht. Die taucht ja in der Bibel immer nur so, ne, als ja Nebenspielerin auf. Und dann gibt es aber auch neuere Schriften, wo es Andeutungen gibt, dass sie eine viel, viel größere Rolle gespielt hat, ne, als wir denken. Und wahrscheinlich sogar gleichwertig mit Jesus gewirkt hat. Und ja, aber die wurde ja auch von der Kirche jetzt nicht besonders gut dargestellt.
Ja.
War ja eher also, so die Sünderin und galt so als,
genau, also
Prostituierte,
ja. Das ist ja auch das Interessante. Also wenn wir, also ich bin ja zum Beispiel als Künstler, habe ich ja bei mir die Blume Frau, ne? Und in der Blühformel heißt es muss die, damit das hier alles Ganze funktioniert mit der sozialen Kunst, mit unserer Gesellschaft, muss die Blume Frau blühen. Das heißt, das Weibliche muss ganz wieder zur Entfaltung kommen. Mhm. Also so habe ich das künstlerisch bei mir ausgedrückt. Und du gehst ja da jetzt viel weiter ins Detail. Du hast natürlich dadurch, dass du eine Frau bist und dich als Frau auch fühlst, hast du wahrscheinlich auch viel besseren Zugang zum Weiblichen als ich. Deshalb finde ich das auch total interessant. Aber was ich nochmal jetzt fragen wollte, das, was ja auch interessant ist, du malst ja die Maria, hast du ja schon mal gemalt, da haben wir ja bestimmt schon mal drüber geredet. Ist das immer die Maria Magdalena oder ist das auch die Maria Mutter Gottes?
Also die Maria in diesem Bild ist auf jeden Fall Maria Magdalena.
Ja.
Bei der Maria, die ich schon mal gemalt habe, habe ich das Gefühl, da sind beide Komponenten mit drin. Und ich glaube ja sowieso, dass das eigentlich alles nur eine Symbolik ist und dass selbst Maria Magdalena und Maria, die Mutter Gottes, eigentlich verschiedene Aspekte des, ja, Weiblichen sind. So, ne? Also wahrscheinlich gehört das eh alles in einen Topf.
Und wir haben ja, also um mal so zu unserem Podcast zu kommen, wir haben ja uns unterhalten über den Tanz der Gegensätze. Da geht es ja auch um das Männliche und das Weibliche. Mhm. Und wir haben ja ganz viel gesprochen über dieses Gedicht, den Tanz der Gegensätze, wo das Weibliche zu Wort kommt.
Mhm.
Und darin tauchen ja Aspekte auf. Also sie sagt ja, ich bin der Ausgleich, ne?
Ja.
Und es gibt andere Aspekte. Und wenn ich jetzt auf dein Bild schaue und mir denke, wenn, vielleicht ist das eine weibliche Dreifaltigkeit, die du da gemalt hast, ne?
Mhm.
Die dir da passiert ist. Und dann versuche ich natürlich gleich herauszufinden, was ist denn was? Und wir haben ja schon über die Sophia geredet. Und das könnte dieses Ausgleichsprinzip sein. Ich,
ja,
bin die, die alles in den Ausgleich bringt. Ne?
Genau.
Und dann ist natürlich jetzt interessant die Frage, was machen denn die anderen Babymädels da? Was sind das für Aspekte? Vielleicht hast du da eine Idee?
Also bei der Isis muss ich sagen, also die wirkt zumindest auf dem Bild ja auch sehr stolz und anmutig. Also die hat für mich auch eine sehr, sehr starke Kraft. Also die guckt auch so ein bisschen eher nach oben. Also die Nase, sag ich mal, ist schon sehr,
ja,
hoch. Und sie war ja auch eine mächtige Frau. Also vielleicht auch diese Macht, diese Schöpferkraft des Weiblichen.
Ja.
Und bei der Maria, die schaut eher nach unten, ist eher so in sich versunken und sie hat halt was sehr Liebendes, finde ich.
Aber Maria Magdalena würde für mich stehen schon für diese Aphrodite, für diese leidenschaftliche Schönheit. Die, schon mit Sexualität und so, oder? Also würde
ich. Das verkörpert sie natürlich auch. Und vielleicht ist es das, was das diese Figur auch so besonders schwierig macht.
Ja.
Weil das wie so getrennt wird. Also die Sexualität kann ja trotzdem auch verknüpft sein an dieses sehr Liebende. Und das ne, wird ja aber scheinbar dann von vielen so eine andere Sparte gedrückt. Ne, also es muss sich ja eigentlich nicht widersprechen. Es kann ja beides sein.
Und was mir noch auffällt bei der ISIS, also ich sehe da natürlich diesen Text, den da das Weibliche spricht, in dem Gedicht. Mhm. Und für mich ist diese ISIS, also die ist ja dargestellt mit ganz rabenschwarzen Haaren und Gold.
Ja.
Und aber wie die, also da könnte man ja auch noch mal dazu, was das vielleicht, aber ich finde, wie sie so schaut mit den, oder die schaut ja nicht, die hat ja die Augen geschaut. Für mich ist das auch das Sein. Also, ne? Weil wenn wir jetzt im Tanz der Gegensätze in dieses Gedicht reinspüren, da gibt es ja immer, das Männliche ist der Anstoß, das alles lebendig macht. Also, das in das Lebendigsein, für das Lebendigsein sorgt, und das Weibliche ist das Sein. Also das, was anzustoßen ist, im Grunde. Ne? Und so wirkt die für mich. Also ein bisschen wie Materie. Also Matere, Maria, Materie.
Ja, sehr verkörpert.
Ja, sozusagen. Genau. Und für mich ist das Weibliche auch viel mehr verkörpert eigentlich als das Männliche. Also von meinem Empfinden her. Und vielleicht ist ja auch dieses Metall, dieses Gold irgendwie da so ein Hinweis drauf oder so.
Hm. Könnte man auch als Material oder als Symbol für Materie tatsächlich deuten. Und ich habe aber jetzt gerade noch den Gedanken gehabt, also die Maria hält ja auch einen Krug.
Genau, von dem Krug kann man ja noch gar nicht erzählen.
Und das ist ja auch so, sie ist ja im Prinzip das Empfangende dadurch. Also es ist ja wie so das Gefäß,
ja,
was sie da hat, ne, wo halt,
aha,
vielleicht etwas auch hineinkommt oder aufbewahrt wird, was sie weiterträgt möglicherweise oder auch anderen davon gibt.
Ja.
Und die haben aber auch alle so einen in sich ruhenden Gesichtsausdruck. Also ich finde, sie ist auch total im Sein. Ne? Die ruht in sich.
Ja, auf jeden Fall. Also alle drei sind im Sein. Die sind jetzt nicht so irgendwie hektisch auf dem Sprung, sondern eher im Sein.
Überhaupt nicht. Die haben keine Eile.
Ja. Also man kann hier unglaublich viel finden auch. Also ich weiß nicht, ob der Hörer, die Hörerin dann, also wir werden eher das Bild dann wahrscheinlich als Podcast-Folgenbild, aber also man müsste jetzt noch ganz viel beschreiben, wenn man es nicht sieht. Also ich würde gerne davon ausgehen, dass man es vielleicht irgendwo sieht. Ansonsten, hast du das irgendwo schon mal gepostet oder so?
Nee, es ist ja eigentlich noch nicht fertig, weil, wie gesagt, dieses Auge ja eigentlich nicht stimmig ist.
Ja.
Also keine Ahnung, ne, wie ich damit weiter verfahre. Also ich werde jetzt wahrscheinlich schon noch mal eine Aufnahme machen von dem aktuellen Stand und dann möglicherweise noch mal weiter verarbeiten.
Ja, und dann ist ja das Interessante. Also wir können ja einfach mal davon ausgehen, dass du bist als Mensch auf der Suche nach diesem Begriff des Weiblichen. Du spürst, du fühlst und dann wirst du inspiriert, etwas zu tun, und das gibt dir dann die Antworten. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, da ist etwas, sagen wir mal, im Unterbewusstsein bei dir oder in der geistigen Welt, ist ja ganz egal, das dir diese Antwort geben möchte. Mhm. Ne? Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, das ist so. Und dann ist jetzt die Frage, ob diese Auseinandersetzung, dass diese eine Hälfte des Gesichtes dir nicht gelingt, bedeutet das zum einen, die muss ganz anders gemalt werden? Oder ist das ein Hinweis auf die fehlende Abbildbarkeit der anderen Seite?
Ja.
Weißt du?
Genau, kann man es auch einfach so annehmen, ne? Dass es nicht stimmig ist. Dass es gerade, also wie gesagt, es ist ja gerade auch so in der Welt.
Ja.
Und es war auch total interessant. Ich hatte noch ein anderes Erlebnis mit dem Bild. Ich habe dieses Bild natürlich auch mit anderen Menschen besprochen. Ich hatte auch in sozialen Medien mal drüber gesprochen. Und witzigerweise, ne, von manchen Menschen kamen Reaktionen und von manchen nicht. Und habe dann auch schon überlegt, triggere ich damit vielleicht auch manche, weil ist natürlich jetzt auch ein sehr spezielles Thema. Und ich bin ja, wie gesagt, ein sehr, sehr spüriger Mensch. Und ich hatte dann einen Tag später körperliche Symptome. Mir ging es richtig schlecht. Ich war so wie auf dem Weg zur Erkältung.
Ja.
Es hatte sich dann aber doch nur diesen einen Tag gehalten und dann ging es mir wieder gut. Und dann war das wirklich so ein bisschen, es klingt vielleicht für viele abgefahren, aber als würde da energetisch was auf mich draufgepackt worden sein. Also vielleicht hat da tatsächlich irgendjemand, ne, da negative Gedanken gehabt zu dem Thema oder zu mir. Und das fand ich auch total interessant und hatte dann auch so da nochmal reingespürt. Und mir kam dann Assoziation des liebevollen Blickes, der da fehlte. Also es gibt einfach auch Menschen in meinem Feld, merke ich, die dann eben mit Neid auf Sachen von mir gucken oder ne, mit Groll oder was auch immer, Unverständnis. Und ich dachte dann, einerseits fehlt wahrscheinlich vielen Frauen in der heutigen Zeit der liebevolle Blick für sich selbst, dass man auch sehr kritisch ist. Ich habe auch schon gesagt, Fehlerfreundlichkeit ist eigentlich nicht meine Gabe. Aber auch der liebevolle Blick auf andere Frauen. Und das ist ja aber eigentlich ja das, was Frauen gegenseitig stärken würde, ne? Wenn man ja auch sich gegenseitig unterstützt oder sich ermutigt. Und ich hätte mir von vielen Frauen in meinem Umfeld das eigentlich gewünscht und das auch fast ein bisschen erwartet, weil ich habe auch viele so, die mit ähnlichen Themen unterwegs sind. Und da kam so gar nichts.
Aber das ist natürlich auch, also du bist ja sehr schon in der inhaltlichen, in der wesenhaften Auseinandersetzung mit deiner Kunst. Das ist ja überhaupt gar nicht so heutzutage. Also das muss man immer mit reinrechnen. Also viele denken, jemand malt ein Bild, damit das immer besser wird und dann ist das schön und dann wird er dafür gelobt, ja oder nein. Und wenn man bei Instagram was reinstellt, soll man sagen, das finde ich schön und dann klickt man auf gefällt mir oder nicht schön, dass das ein Anstoß ist, über Sachen nachzudenken, dass man da was drin finden kann. Das ist ja in unser, also viele Menschen haben ja einfach diese Konsumhaltung zur Kunst. Die können das Kunstwerk gar nicht entdecken. Also vielleicht verlangst du auch ein bisschen viel, oder?
Ja, also von Leuten, die das nicht gewohnt sind, erwarte ich das ja nicht.
Ja.
Aber ich hätte es von Menschen erwartet, wo ich ja weiß, dass die ähnlich unterwegs sind. Mhm. Und ich muss dazu sagen, es gibt ja viele Frauen in meinem Feld, die spirituell sind oder sich auch thematisch mit sowas auseinandersetzen, die selber auch Angebote machen für andere Frauen. Und es wird ganz oft auch so ein bisschen gepredigt, diese Art Schwesternschaft unter Frauen und dass man sich gegenseitig unterstützt. Und ich erlebe es aber, dass einfach nur immer darüber gesprochen wird, aber es wird nicht verkörpert.
Aber das ist ja auch schon wieder, also wir hatten ja die letzte Folge, hieß ja, warum gelingt den Menschen nicht das Leben? Ne? Mhm. Und wenn das, also das ist ja dann nochmal ein Zusatzaspekt, den haben wir ja wahrscheinlich gar nicht genannt, warum das unter Frauen nicht gelingt, diese Schwesternschaft.
Mhm.
Ne? Und wir haben uns ja auch gestern darüber unterhalten, über den Neid und so. Und dass ich Schwierigkeit habe, Neid nachzuvollziehen. Und wir haben dann auch gesagt, es ist möglicherweise auch so richtig aufgehend zu der Neid im Weiblichen. Also es ist eher eine Frauengeschichte.
Ja, also ich beobachte das tatsächlich bei Männern eher, dass dieses dann eher feiern, wenn jemand anders dann irgendwie Erfolg hatte, weil das für die dann wahrscheinlich eher so ein Beispiel ist und der das wie stellvertretend für einen dann gemacht hat. Dann nimmt man so teil oder denkt sich, ach, na, wenn der das kann, dann kann ich das auch.
Ja.
Und das ist so schade. Also wäre toll, wenn Frauen das auch können.
Also ich würde mal jetzt, das klang fast ein bisschen zu positiv jetzt auf den Mann. Also der Mann oder das Männliche, wenn jemand irgendwas tut, was auch hätte gerne gekonnt, ne? Dann ist nicht die Reaktion eher vielleicht, dass man sagt, ja, aber der kann dafür das nicht. Also dieses Konkurrenzmäßige ist trotzdem drin. Also dieses ganz Wohlwollende gibt es natürlich auch, aber das ist jetzt nicht so der Hauptgedanke immer. Aber es dient doch eher dem eigenen Ansporn.
Ja, man macht dann einfach das besser. ohne dass man den anderen jetzt dafür vielleicht schlecht
macht. Man versucht vielleicht die eigenen Aspekte mehr hervorzugeben, wo man dann wieder besser ist. Also es hat schon was mit Konkurrenz zu tun auch, aber dieses Gefühl des Neides ist ja sehr was Passives eigentlich auch, finde ich. Das passiert eigentlich nicht so. Also so, man sagt ja, das kennt man ja so aus Märchen, wo die so gelb werden aus Neid. So. Genau. Aber wir schweifen ja total ab hier.
Ja, aber also auf was ich eigentlich hinaus wollte, war, dass eigentlich das schön wäre, wenn die Frauen das vielleicht für sich mehr trainieren und üben könnten. Einen liebevollen Blick auf das Weibliche zu pflegen. Also einerseits erstmal auf sich selber, die weiblichen Qualitäten auch wirklich feiern und anerkennen, aber auch wirklich auch bei anderen Frauen. Und dass man sich einfach gegenseitig bestärkt und sich füreinander freut, wenn eine da schon ihren Weg geht.
Aber das ist ja so interessant und so ein weites Feld, da müssten wir eigentlich dann nochmal speziell drüber in eine eigene Sendung machen. Also zum einen, warum gelingt denn diese Schwesterschaft nicht? Oder wie könnte diese Schwesternschaft gelingen? Das wäre vielleicht eine interessante Sache noch zusätzlich. Wir haben jetzt über diese drei Aspekte des Weiblichen in deinem Bild. Ne? Also wir haben bloß so ein bisschen, also wir können ja auch feststellen, es ist jetzt nicht dazu da, uns jetzt eine vollkommene Erklärung zu liefern. Ne? Also dazu ist das Kunstwerk nicht da, aber es hat doch so ein paar Fragen aufgeworfen und inspiriert.
Ja, es hilft halt dabei, die Ahnung, die man von irgendwas hat, nach und nach in eine Form zu bekommen, so wie wir das schon öfters auch erzählt haben. Und ja, wie gesagt, es dient halt der Auseinandersetzung. Und man hat vielleicht nicht die Nonplusultra-Antwort, aber man kommt so Stück für Stück
näher. Es romantisiert das Denken. Also man denkt nicht über klare Begriffe nach, sondern man denkt halt über Farben, Formen nach, über wie ist der Gesichtsausdruck, ist das stimmig oder nicht? Also man kann viel feiner denken damit, mit der Kunst.
Na, und vor allem für mich, finde ich, ist es so, ich kann dann mehr fühlen. Also ich fühle dieses Bild ja eher, als dass ich das durchdenke.
Ja, genau.
Ich versuche das dann in Worte zu fassen und mir das irgendwie zu erklären. Aber erstmal ist da nur so ein Gefühl. Und es war ja auch beim Malen, muss ich sagen, es war einfach total schön. Es hat super viel Spaß gemacht, weil man taucht so ein, wie in so eine göttliche Liebe halt während des Malens dann manchmal. Ja, das macht natürlich dann auch Freude.
Ja, auf jeden Fall. Also wir werden mal schauen. Also ich würde das sehr interessant finden, wenn du an diesem Motiv jetzt weiter forschst, ohne dass du jetzt ja an dieser Gesichtshilfe nur herum malst und du bist ja dann auch so ein bisschen frustriert und so, sondern fang doch einfach nochmal von vorne an und mal ein großes Acrylbild darüber. Das ist ja auch super interessant, weil es ist ja etwas da und es hat ja schon eine Stimmigkeit, aber wir wissen ja noch gar nicht, woher ist denn die Stimmigkeit? Ist die Stimmigkeit, weil die Farben an den richtigen Stellen sind? Hat das gar eine Geometrie, die stimmig ist? Also könntest du vielleicht das Ganze im Kandinsky-Style wiedergeben ohne Gesichter und es würde auch stimmig sein oder so. Also da kannst du eigentlich kannst du dich damit künstlerisch die nächsten 30 Jahre
beschäftigen. Ich kann da eine ganze Reihe draus machen, auf jeden Fall.
Genau. Ja, sehr schön. Also wir sind jetzt durch die Kunst, haben wir über die Aspekte des Weiblichen gesprochen, sind angestoßen, darüber nachzudenken. Ne? Wir hoffen, dass vielleicht auch dann vielleicht Hörer oder Hörerin darüber nachdenken. Vielleicht habt ihr auch irgendeinen Gedanken, den er mit uns teilen wird. Könnt ihr uns mal schreiben?
Mhm. Ja, und dann das vielleicht noch ein bisschen mehr enträtselt.
Genau. Also es ist auf jeden Fall, ich sage ja in den Kursen immer, ne, ein Kunstwerk braucht drei Dinge. Also das Wesentliche vom Künstler oder der Künstlerin muss enthalten sein. Das ist auf jeden Fall. Dann muss es ein Ganzes sein. Das ist hier auch so. Und es muss ein Geheimnis enthalten. Und das ist unglaublich geheimnisvoll, ja. Und es wird wahrscheinlich auch ein Geheimnis bleiben, aber es soll es ja. Wenn man das Geheimnis löst, ich weiß gar nicht, wird es dann auch ein Kunstwerk zu sein, möglicherweise. Ja, und ansonsten verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Tanz der Gegensätze mit Preibisch und Roxy. Ihr findet uns im Internet unter www.institutfürgutelaune.de oder überall, wo es Podcasts gibt.